Gott ist gut. Guten Morgen miteinander. Nicht nur Gott ist gut, Jesus ist gut und Jesus ist mitten unter uns und Jesus lässt sich bitten. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Danke vielmals, dass ihr Abstand wahrt untereinander. Und das Team, die Staff, die Corona-Staff, hat mich darum gebeten, dass ich euch noch ein paar Infos, nochmal wie letzten Sonntag, mitgebe. Insbesondere wichtig für uns zu wissen ist, wir sind hier rein nicht irgendwie privat, bin ich zu laut, sondern es ist ein öffentlicher Raum, wo wir hier rein sind. Und darum müssen wir auch hier rein die 2 Meter Abstand untereinander wahren. Eine wichtige Info für die Eltern ist, beachtet bitte am Hauptbildschirm unten links, wenn etwas eingeblendet wird, wenn ein Geburtsdatum dort unten eingeblendet ist, ist das möglicherweise von eurem Kind. Und man bittet dann die Eltern, das Kind zu besuchen, zu holen oder zu unterstützen, was auch immer braucht. Die Eltern wissen, wo die Kinder sind. Am Boden hat es so blaue Punkte, bitte euch die Stühle stehen zu lassen. Ausser ihr gehört zusammen, dann dürft ihr zusammen. Dann hat es vorher ein kurzes Bild gegeben im Saal. Da ist, wo es hier kurz Licht gegeben hat und Gabi da gestanden ist, hat sie ein Bild gemacht von euch. Das wird 14 Tage gespeichert. Das ist im Schutzkonzept beschrieben, dass wir uns nachverfolgen können. Das war es schon mit der Anmoderation. Das Bild ist jetzt halt schon passiert. Das wäre eben unser Übergang gewesen. Darum bitte ich dich jetzt zu übernehmen.
Genau. Was war...
Amen. Danke vielmals für die wunderbaren Lieder, für die Worship-Zeit. Es gibt eine Geschichte von den Südstaaten in den USA. Da hat es einen heissen, trockenen Sommer gegeben. Und auch eine kleine Baptistengemeinde. Und die Farmer sind nach dem Gottesdienst zum Pastor, haben ihn umringt und ihn darum bittet, halt mit uns einen Fürbitte-Gottesdienst ab, heute Abend. Wir brauchen Regen, wir wollen um Regen beten. Der Pastor hat sich überreden lassen und hat gesagt, gut, heute Abend um 7 Uhr treffen wir uns da. Und hat gewartet, die Farmer sind reingekommen mit ihren Familien in die Kapelle. Er ist dann hinten an, am Schluss, auf Führer gestanden, hat ein bisschen nach Wort gerungen von der Begrüßung und dann sagt er, liebe Leute, geht alle wieder heim. Ihr habt keinen Glauben. Niemand von euch hat einen Regenschirm mitgebracht. Ich weiss nicht, wie die Geschichte nachher weitergegangen ist. Ich habe die einfach gelesen in einem Heftchen. Hat mich angesprochen, es hat mit unserem Thema heute etwas zu tun, mit einer Frau, die wir werden kennenlernen, aber auch mit ihm und meinem Leben. Wie äußert sich dein Glaube ganz konkret in deinem Alltag? Und dabei geht es nicht um eine Leistung, möglichst einen grossen oder starken Glauben zu entwickeln, sondern mir hat das Zitat da von Christoph Blumhardt darum auch so gefallen, ich habe es da aufgeschrieben, Glauben bedeutet, Gott gegenwärtig nehmen, Gott einbeziehen, mit seiner Gegenwart im Hier und Jetzt rechnen, egal, ob ich jetzt Zweifel habe, ob ich einen Seichbau habe, ob ich überhaupt nicht weiss, was jetzt hin und vorne ist, was jetzt lang geht, aber Gott einbeziehen und mit seiner Gegenwart rechnen, mit seiner Hilfe rechnen, mit seiner Fürsorge rechnen, mit seiner Versorgung rechnen, mit dem einfach mit seiner Gegenwart, dass er jetzt mit mir ist. Und der Glaube, der wird ja definiert im Hebräerbrief so schön, Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Es nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht oder eben noch nicht sieht. Und die Frau, die wir heute werden kennenlernen, sie ist ein Vorbild, was den Glauben anbelangt. Martin Luther hat sie als die Mutter des Glaubens bezeichnet. Und das ist eigentlich der Grund genug, dass, also die Motivation heute Morgen eigentlich genug, dass wir sagen, schauen wir doch miteinander die Geschichte mal an. dann hat es etwas drin, Potenzial für dich und mich. Wenn der Martin Luther sogar sagt, das ist die Mutter des Glaubens. Und das ist eine Geschichte, wo ich eigentlich nicht darüber reden wollte. Ich habe das Heft zusammengestellt über das Markus-Evangelium, Teil 1, das ist das letzte Kapitel da drin. Das Heft Nummer 2 liegt hinten auf, für die, die es nicht per Post zugeschickt bekommen haben. Wenn ihr möchtet, als Familie, vielleicht auch in der Sommerferien, im Markus-Evangelium miteinander durchlesen, nehmt so Heftchen noch mit oder verteilt die, man kann es auch downloaden auf unserer Homepage. Es geht also weiter. Aber jetzt Kapitel 7 kommt eben die Geschichte mit dieser Frau. Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Lieblingsgeschichte. Also letzten Sonntag, das war eigentlich meine Lieblingsgeschichte gewesen, die Speisung von der 5000, da ist mein Herz so richtig aufgegangen. Und so immer wenn ich die Geschichte gelesen habe, habe ich die eigentlich überflogen. Weil so wie Jesus dort drin handelt, wie er reagiert, das hat so nicht einfach meinem Ideal entsprochen, wie ich Jesus mir vorstelle. Und ich habe einfach gedacht, ja, das steht jetzt einfach da, ich übergehe das. Und der Tim kann ja dann darüber reden. Ich habe dann geschaut, ja, letzten Sonntag bin ich dran, dann könnte ich aufgehen, der Tim könnte dann das machen. Und dann, die vergangene Woche, bin ich dran gegangen und gesehen, Kapitel 7, ich bin jetzt doch dran, okay. Dann habe ich Jesus gefragt, du, Kapitel 7, da gibt es noch andere Themen. Kann ich über etwas anderes reden, als jetzt gerade über die Geschichte, die ich da mal als Vertiefung in dem Heftchen aufgeschrieben habe. Und dann habe ich so den Eindruck gehabt, Jesus schmunzelt und schüttelt den Kopf und sagt, nein, du machst es schon gut. Schau die Geschichte mal an. Ob ich es gut mache, weiß ich nicht. Das könnt ihr dann beurteilen. Jedenfalls habe ich mich dann aufgemacht und dachte, ja gut, dann schauen wir das mal an. Zwei so ein bisschen Tatsachen vielleicht als Voraus, die glaube ich wichtig sind, um die Geschichte und auch die Handlung, wie Jesus da reagiert hat, zu verstehen, möchte ich noch vorausschicken. Die erste Tatsache ist, dass Jesus Massen bewegt hat. Das wird uns wahrscheinlich erst bewusst, wenn wir mal alle Evangelien miteinander parallel durchlesen. Wir sehen das in Markus Kapitel 3 bereits, dass Menschen aus einem Umkreis mit einem Radius von über 100 Kilometern, zur damaligen Zeit relativ grosse Distanzen, zu ihm geströmt sind. Also 100 Kilometer südlich vom See Tiberias, da sind wir in Jerusalem. Das ist immer im eigenen Land, oder? Aber dann nördlich 100 Kilometer sind wir bei Tyrus und Sidon, das ist im Ausland. Und da hat es noch kein Internet gegeben, keine Zeitungen, kein Facebook. Also irgendwie hat sich das müssen von Mund zu Mund breit machen, die Botschaft. Da ist ein Mann in Israel und gerade für Ausländer, also Israel, die Israelis, die sind sowieso ein bisschen spezielles Völkchen. Da hat es auch Feindschaften gegeben zwischen den Völkern, also gewisse Grenzen, da können wir uns vielleicht noch schwer vorstellen. Und da ist das Ausland sogar gedrungen, dass da ein Mann ist, der Hoffnung vermittelt, der Menschen heilt, der Menschen befreien tut, der eine Perspektive, einen Sinn den Menschen vermittelt. Also die Botschaft hat zuerst einmal müssen über die Landesgrenzen aus. Und dann haben sich auch Leute müssen formieren und sagen, wenn wir eine Reise machen dorthin. Das sind dann mehrere Tage, wo man dann unterwegs war, zu Fuß. Vielleicht hat man auch reichere Leute, vielleicht haben die auch irgendwelche Tiere gehabt, die können darauf reiten. Aber das ist nicht so einfach gegangen wie heute. Also man hat müssen etwas auf sich nehmen, dem Jesus nachzugehen, über 100 Kilometer und dann in das Gebiet dort, See Tiberias, rum. Und dann hat man ja nicht gewusst, ist denn der Jesus dann an dem Tag X wirklich dort? Vielleicht ist er dann auch Judäa. Vielleicht müssen wir dann nochmal einen Tag weiterreisen und ihn suchen. Jedenfalls hat Jesus Menschen bewegt über die Landesgrenzen aus. Und so hat Jesus auch viele Begegnungen gehabt mit nichtjüdischen Menschen. So nach einem Jahr Dienst ist ja Jesus umgezogen von Nazareth nach Kapernaum. Und Kapernaum war eine strategische Stadt, eine Grenzstadt. Und von dort aus ist er auch öfters, lesen wir in den Evangelien, in die 10 Städte gegangen. Ich habe da eine Landkarte mitgebracht. Wir sehen das da. Das ist da Dekapolis. Da östlich vom Jordan hat es 10 Städte gegeben. Die haben sind dort östlich vom Jordan haben die eine Stadt ist vielleicht noch auf der anderen Seite gewesen, das weiß ich nicht so genau, aber dort haben die so einen Verband gehabt, oder Städteverbund, und das ist hauptsächlich sind das Heiden gewesen, die dort gewohnt haben. Aber es hat überall jüdische Gemeinden gehabt. Und Jesus sagt einmal, wo er in Galiläa geht und sagt, ich muss auch noch zu den verlorenen Schafen gehen von Israel. Und ist nachher in das Gebiet gegangen von den 10 Städten. Und dort seine verlorenen Schafe nahezugehen, also der Juden. Die zweite Tatsache ist, dass Jesus eine Missionsstrategie hatte. Eine ganz klare Strategie, dass er gesagt hat, das lesen wir auch mehrmals, ich bin zuallererst gekommen für meine eigene Nation. Für mein Volk. Und er sagt in Matthäus 10 zum Beispiel seinen Jünger, wo er sie ausschicken tut, so für einen Einsatz, sagt er, geht nicht in die Häuser der Heiden. Anscheinend wären Türen offen gewesen zu den Heiden. Zu den Nichtjuden. Geht zu meinem Volk. Unser Auftrag ist, zu meinem Volk zu gehen. Es ist euch verboten, zu den Heiden zu gehen. Geht nur zu den Juden. Denn das ist unser Auftrag. Der Moment wird kommen, wo es zu den Heiden wird gehen. Und so sickert die Botschaft von Jesus immer wieder durch. Und wir haben verschiedene Beispiele, ja, wo Jesus nicht-jüdischen Menschen begegnet. Und das sind so prophetische Zeichen, prophetische Handlungen auf den Moment hin, auf die Zeit hin, wo es eben zu den Heiden geht, wo die Botschaft von Jesus zu den Nationen wird gehen. Und so sehen wir zum Beispiel den römischen Hauptmann, wo so eine schöne Begegnung ist, wo kommt und sagt, mein Diener ist gelähmt, er hat fürchterliche Schmerzen. Jesus, komm zu mir und heilen. Und Jesus sagt, ja, ich komme zu dir. Dann sagt er aber, Moment mal, du bist ja Jude, du kannst gar nicht in mein Haus kommen. Es ist dir untersagt. Du kannst auch nur ein Wort sagen. Und dann wird er geheilt. Und Jesus macht das. Und sagt, dein Diener ist geheilt. Und dann sagt er die interessante Feststellung, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Das muss wahrscheinlich für Jesus manchmal unglaublich hart und brutal gewesen sein, dass er gesehen hat, dass eigentlich die Heiden, Nationen so offen sind, so hungrig sind nach ihm und sein eigenes Volk hat Zweifel. Ja, ist das wirklich ein Guter? Können wir dem wirklich vertrauen? Und was ist, wenn der uns über den Tisch zieht? Und sowieso, was macht der eigentlich da? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Können wir das wirklich für bare Münzen nehmen? Und jetzt kommen wir zu dieser Frau, zu dem Beispiel, wo Jesus über die Landesgrenze ausgeht. Also es gibt nur einmal, zumindest wird uns das nur einmal berichtet in den Evangelien, wo Jesus die Landesgrenze von Israel verlässt. Und das ist jetzt genau die Geschichte. Und in allen Evangelien können wir nachlesen, der Rummel um Jesus hat markant zugenommen. Streitgespräche haben sich zugespitzt mit den religiösen Führern. Die Massenansammlungen sind angestiegen, sodass Jesus kaum mehr Zeit gehabt hat für sich und seine Jünger. Und ich weiss nicht, ich bin kein Experte von der jüdischen Kultur, aber das, was ich bis heute gelesen und auch selber erlebt habe in diesem Land, die Juden sind sehr ein direktes, ein offenes, ein konfrontatives Volk, haben eine offene Streitkultur. Und das, die haben keinen Corona-Abstand gehabt, damals zu Jesus. Die haben Jesus bedrängt, Tag und Nacht. Ein Jude schaut nicht am Abend auf die Uhr, oh, es ist 6, ich muss heim, Mami hat gekocht. Die machen auch eine Nacht durch. Die reisen die Nacht durch, das ist egal. Man kann am anderen Tag mal schlafen, dann, wenn man müde ist. Aber jetzt ist etwas anderes dran. Die Juden sind ein Wahnsinnsvolk. Ich habe das ein wenig gespürt in dem Land, wo ich selber dort auch einmal gewohnt habe. Und ich glaube, dass das, was wir manchmal so in der Bibel lesen, das ist so, wir stellen das so. Eben, die haben eine Reihe gemacht, dann ist einer um den anderen zu Jesus gekommen, Jesus hat gebetet und nachher hat gesagt, jetzt kannst du gehen. Hey, die haben ihn umdrängt. Wir lesen das ja auch bei dieser blutflüssigen Frau, wo Jesus gesagt hat, wer hat mich bedrängt? Und dann die Jünger sagen, ja, Moment mal, was ist das für eine Frage? Oder? Du siehst ja, alle bedrängen dich. Und das Gerangel um Jesus, das hat ihn dazu bewogen, dass wir lesen da im Vers 24, dass Jesus eine Verschnaufpause gebraucht hat, die Landesgrenze verlassen hat, er wollte unerkannt bleiben. Es ist ihm nicht gelungen. Jesus kann nicht unerkannt bleiben. Die Botschaft von Jesus kann man nicht einfach einsperren. Ich finde das so zum Schmunzeln eigentlich. Mir ist heute Morgen in den Sinn gekommen, wir haben so Teenie-Camps gemacht, mehrere Jahre, typisch Mensch-Camps, die einen mögen sich vielleicht noch daran erinnern. Und wir haben immer Leute gehabt, also eine größere Anzahl von Teenies, die nicht aus einem christlichen Elternhaus gekommen sind. Und die haben sich, in jedem Lager sind die zum Glauben gekommen. Wir haben natürlich auf einen evangelistischen Abend hingeschafft. Da sind 10 oder noch mehr zum Glauben gekommen. Wir haben uns nachher gefragt, was passiert mit denen? Das ist mehrmals so passiert und wir haben die nicht annehmen können. Der Kontakt ist nach dem Lager einfach abgebrochen. Und dann haben wir überlegt, ja, vielleicht sollten wir den evangelistischen Abend nicht so auf das hinschaffen. Vielleicht müssen wir das ein bisschen niederschwelliger machen. Und dann im folgenden Jahr haben wir interessanterweise nur jemanden gehabt, so viel ich mich mal erinnere, der nicht aus einer christlichen Familie gekommen ist, was für Gründe auch immer. Und wir haben dann gesagt, wir machen keinen evangelistischen Abend, sondern wir tun das einfach in die Kleingruppe vertiefen. Und dann kann man ja dann fragen, oder? Wenn jemand wirklich das Drängen hat, dann kann man ja dann den Leiter fragen. Und tatsächlich, der eine Bub dort, wo ich weiss, das ist nicht über christliche Eltern, der hat sich in diesem Lager entschieden für Jesus. 100%ige Ausbeutung, oder? Wir können das Evangelium nicht einpacken oder begrenzen. Es muss raus. Und dort, wo Menschen offen sind, dort trifft es. Dort bewegt es die Leute. Es ist immer die Frage, ob Menschen offen sind oder nicht. Darum ist das eine ist Säen, Verbreitung. Jesus hat nicht unerkannt bleiben können. Vor allem nicht im Ausland, anscheinend. Auch dort nicht. Das eine ist Verbreitung, Säen und das andere ist, das können wir nicht machen, dass wir darum beten, dass Menschenherzen offen werden. Denn die Botschaft hat heute, wie vor 2000 Jahren, immer noch die gleiche Kraft. Amen. Hat immer noch die gleiche Dynamik. Und jetzt kommen wir zu dieser Frau, Vers 25. Und da lesen wir, davon hatte auch eine Frau gehört. Auch, oder? Also da haben es noch andere gegeben. Da wird jetzt nicht berichtet. Aber das deutet darauf hin, da sind noch ganz andere Leute da gewesen. Die haben auch nach Jesus geschrien. Die haben auch gesagt, oh, jetzt ist der Jesus endlich da. Jetzt muss ich ja nicht 100 Kilometer noch in das verfindete Israel reisen, sondern jetzt kann ich heute und jetzt Jesus erleben. Aber Geschichte handelt jetzt nur um die Frau, deren Tochter von einem bösen Geist beherrscht wurde. Sie kam zu Jesus, warf sich ihm zu Füßen. Sie war eine Griechin aus dem Gebiet Phönizien. Und der Josef Flavius, der Geschichtsschreiber war, zur Zeit von Jesus vieles aufgeschrieben hat, er schreibt, aus einem Gebiet, deren Bewohner uns Juden am feindlichsten gesinnt waren. Es ist so typisch, dass genau das eine Frau jetzt da ins Zentrum kommt, in Geschichte dargestellt wird, wo eigentlich aus dem Verfeind, also die grössten Feinde waren von Israel. Und da kommt es zu einer Begegnung zwischen dieser Frau und Jesus. Und jetzt kommt die Begegnung, die mich einmal immer ein bisschen befremdet hat. Im Matthäus-Evangelium wird das noch mehr deutlich, wenn man das liest. Die Frau ist hinter Jesus hergelaufen und hat geschrien: Sohn Davids, erbarm dich! Und Jesus ignoriert. Das hat mich so irritiert. Jesus ignoriert sie. Und sie läuft, wir wissen nicht wie lange, sie läuft hinter Jesus her und schreit: Erbarm dich, meine Tochter wird gequält von einem bösen Geist. Bitte hilf mir. Und anscheinend haben die Jünger geglaubt, dass wenn Jesus sich umdrehen würde und dieser Frau würde sagen, so, jetzt ist fertig, gang heim, dass sie dann heim gegangen wäre. Aber das macht Jesus nicht. Auch wieder mal, Jesus tut nicht so reagieren, wie die Jünger es eigentlich gerne hätten. Ich weiß nicht, wieso, dass Jesus sie ignoriert. Hat er wollen ihren Glauben testen? Ist sie wirklich ernst? Oder macht einfach jemand ein Theater? Hat Jesus einfach das Verlangen gehabt und gesagt, wenigstens 2 Stunden mit meinen Jüngern alleine sein? Die Feedback-Runde, oder? Mögt ihr erinnern? Vom letzten Sonntag, die haben sie wahrscheinlich immer noch nicht gehabt. Wenigstens 2 Stunden mit meinen Jüngern alleine sein. Dass er sich einfach hat müssen abgrenzen. Auch gegen andere Menschen, die ihn bedrängt haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch andere Gründe. Vielleicht gibt es noch Gründe, die dir in den Sinn kommen. Wie auch immer, das wissen wir letztlich nicht. Jedenfalls geht es weiter und die Frau, die wirft sich Jesus zu Füßen. Und dann kommt der Dialog zwischen Jesus und der Griechin. Dann lesen wir von dem und Jesus sagt dann ihr: Es ist nicht recht, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden gibt. Auch das hat mich immer irritiert. Was ist das für eine Sprache? Man muss ja wissen, glaube ich, dass Hund, mit Hund haben die Juden die Heide bezeichnet. Und das war ein Schimpfwort, da hat man einen strassenstinkigen, verwahrlosen Strassenköter mit dem gemeint. So hat man über die Ausländer, über die Fremden, über die Heide geredet als Jude. Jesus wählt da aber noch ein anderer Begriff. Wir haben ja auch in der deutschen Sprache mehrere Begriffe für einen Hund. Wir können Strassenköter nennen oder wir können Pudeli nennen oder was auch immer. Und Jesus nennt da Hündli, der Begriff im Griechischen Hündli, der zum Haushalt gehört, weil ich nur ein bisschen vornehme Leute sich leisten können. Und unsere Griechin, die fühlt sich anscheinend nicht beleidigt, nicht gekränkt, nicht entwürdigt, sondern sie nimmt den Witz und den Schalk und den Humor, den Jesus hat, auf. Jesus hat da verwendet eine Redewendung, die die Frau aufnimmt und eigentlich kontert, sehr schlagfertig. Im nächsten Vers: Ja, Herr, und doch bekommen die kleinen Hunde die Krümel, die den Kindern vom Tisch fallen. Wir kennen alle das, wo kleine Kinder mal hatten oder immer noch haben. Wenn man gegessen hat, dann ist die Hälfte ist dann am Boden, oder? Meine Güte, ich weiss noch am Anfang, wo wir kleine Kinder hatten, dachte, das kann es ja nicht sein, oder? So ein grosser Verlust. Da wäre es jetzt gut, wir hätten ein paar Hühner oder einen Hund, den nachher wir super machen. Wir haben jetzt einen Hund, aber die Kinder sind jetzt älter. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zum Auflesen nachher. Und jetzt, das erstaunt mich gerade nochmal, dass dann Jesus sagt, damit hast du recht. Er gibt der Frau recht. Und ich stelle mir vor, dass der Jünger die Sprache verschlagen hat, dass dann der Kiefer runtergefallen ist. Sogar der Petrus hat nicht mehr können sagen. Was, jetzt gibst du dieser Frau noch recht? Die dich jetzt da stundenlang belästigt hat, die uns Zeit stellen tut. Jetzt gibst du dieser noch recht? Hast du eigentlich nicht mehr alle Tassen im Schrank? Bist du irgendwie bedeppt? Jetzt hat sie dich so bestürmt. Jetzt gibst du dieser noch recht? Was ist denn das? Was geht in dir vor? Und Jesus sagt zu ihr, du kannst heimgehen, deine Tochter ist gesund, ist geheilt. Wie wunderbar ist die Geschichte. Wie schön, wie Jesus der Frau begegnet. Trotz allem, wo wir vielleicht noch ein Fragezeichen haben. Vom Mann. Ich habe mich gefragt, wo ist der Mann von dieser Frau? Vielleicht ist sie alleinerziehend, das kann ja auch sein. Jedenfalls kann der Mann, wenn sie einen Mann hat, stolz sein auf so eine Frau. Eine Frau, die sich nicht schade war, Jesus so unverschämt zu bitten, zu bedrängen, so einen unerschütterlichen Glauben hat, festgehalten hat an Jesus und mit so einer Leidenschaft, mit so einer Hoffnung an Jesus festgehalten hat und ihr gleich war, ob sie jetzt Traditionen bricht, ob sie Political Correctness einhalten oder nicht, ob sie Knickregeln oder was für Regeln das damals auch geherrscht haben in diesen Kulturen. Das war ihr egal. Sie hat die Not von ihrer Tochter zu ihrer eigenen Not gemacht und die vor Jesus ausbreitet. In so einer Leidenschaft, in so einem Glauben, wo einfach, eben wie es der Martin Luther sagt, vorbildlich ist. Sie wirft sich vor Jesus her und sagt, ja Herr. Und mit dem tut sie sagen, wie die Juden auch, ja Herr, du bist mein Herr, ich bin dein Eigentum, du kannst machen, was du willst, ich bin deine Magd, ich stehe dir zu Füßen. Ja, Herr. Und dann sagt sie, und wenn auch Brösmeli runterfallen von dem Tisch, ein paar Brösmeli langen von dir, dass meine Tochter gesund wird. Oder? Wie der Hauptmann, wie der römische Hauptmann, der sagt, ein Wort von dir, und dann mein Diener wird gesund. Du musst nicht einmal kommen. Und die Frau sagt, ein paar Brösmeli langen. Und meine Tochter wird gesund. Das ist der Glaube, wo Jesus sucht. Und Jesus sagt, du hast recht. So ein unerschütterlicher Glaube. So ein hartes Dranbleiben. Ein hartnäckiges Dranbleiben. So ein Ringen, ein Feiten. Ist das nicht etwas, was sich lohnt, um dafür zu leben? Ist das nicht eine Leidenschaft, die irgendwie etwas auslöst in deinem Leben und sagst, eigentlich wünsche ich mir auch so eine Leidenschaft. Eigentlich wünsche ich mir auch so einen Hunger. Wenn etwas bewegt heute in unserer Gesellschaft, egal was man glaubt, was man tut, Leute, die eine Leidenschaft haben für etwas, die eine Mission haben für etwas, die werden bewundert. Und wenn man es noch seine Leidenschaft und seinen Glauben kann aufs Richtige setzen, dann umso besser, wenn es Jesus darf sein. Eine Geschichte, die mir in den Sinn gekommen ist, die vielleicht dir jetzt auch irgendwo durch den Kopf durchgegangen ist, ist das Gleichnis von der bittenden Witwe, oder? Ganz ähnlich. Wo zum Richter gegangen ist jeden Tag. Und eines Tages sagt der Richter, mir ist Gott egal, mir sind Menschen egal, mir ist alles egal, aber die Frau, die wird mir eines Tages noch die Augen auskratzen, wenn ich ihr nicht recht gebe. Darum gebe ich ihr jetzt mal recht, dass ich einfach Ruhe habe. Und dann sagt Jesus, bei mir wird es aber nicht so sein, ich werde schneller Antwort geben, aber stellt eine Frage, wird der Menschensohn, da meint ja Jesus sich selber, wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, den Glauben noch bei euch finden? Oder sind wir dann alle zu abgelenkt mit 100'000 Sachen, wo man alles auch machen kann auf dieser Welt, in unserem Leben? Oder sind wir dann zu egozentrisch unterwegs, dass wir beschäftigt sind mit unserem Garten, mit unserer Lebensbalance, mit unserer Identität und eigentlich der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, an dem vorbeileben. Oder sind wir dann so beschäftigt mit Sorgen, mit Angst, mit Mühe, beladen, dass wir Perspektiven von Jesus total vergessen. Darum stellt Jesus die Frage, wenn ich wieder zurückkomme, werde ich noch den Glauben finden bei euch. Findet Jesus, wenn er heute zurückkommt, in dir die Hoffnung und der Glaube von dieser Griechin. Findet Jesus, wenn er heute zu dir heimkommt, die Leidenschaft und die Hartnäckigkeit, an Jesus dran zu bleiben, egal wie die Umstände sind, in deinem Leben. Ich möchte zum Schluss noch eine kleine Randbemerkung machen. Du kannst in den Evangelien nachlesen, Frauen kommen immer positiv weg bei Jesus. Immer. Ob das jetzt in den Gleichnissen sind oder in den Begegnungen. Du kannst nehmen, wer du willst. Die Samariterin am Brunnen. Oder? Nicht das Vorbild, die vorbildlichste Frau. Jesus begegnet ihr auf Augenhöhe, gibt ihr Wert, gibt ihr Achtung, sagt ihr etwas über die Vergangenheit, aber dann gibt es einen Ausblick und sagt, du hast einen Auftrag. Jetzt gang zurück zu deinen Leuten. Und sie trommeln da das ganze Dorf zusammen und Jesus bleibt dann mit den Jüngern, glaube ich, noch eins oder zwei Nächte dort oder auch drei Tage, ich weiß nicht mehr ganz genau wörtlich. Aber jedenfalls begegnet Jesus dieser Frau und gibt ihr eine Würde und einen Wert und einen Auftrag zurück. Und die Frau, die packt das. Ist es die Frau, eben mit dem Blutfluss, wo Jesus ihr begegnet? Absolut genial, wie Jesus dieser Frau begegnet tut und die Würde wiederherstellt und sie achtet und ehrt. Und die Frau nimmt das so vorbildlich auf. Oder sei es die arme Witwe, die das letzte Geld in den Opferstock gibt. Und Jesus sagt, all die Männer, die vorher da ein bisschen Geld gegeben haben, die viel mehr gegeben haben, die haben von ihrem Überfluss gegeben, aber die Witwe, die hat das letzte gegeben. Die glaubt, dass ich sie versorgen tue. Dass Gott sie versorgt. An deren könnt ihr ein Beispiel nehmen. Oder sagen das die Jüngerinnen, wie die immer alle geheißen haben, Maria, Martha, Johanna, Salome, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, die ihr Geld investiert haben in die Mission und die nachher bei der Auferstehung die Ersten sind, die Zeugen werden. Und Jesus tut sie beauftragen. Oder sagt das auch die Griechin? Und weitere Beispiele. Frauen kommen immer gut weg bei Jesus. Sie werden gewürdigt, geschätzt und geheilt. Bei Jesus gibt es keine Diskriminierung, weder vom Geschlecht, noch von der Klasse, noch von der Rasse. In Gottes Augen sind alle gleichwertig. Nicht gleichartig, aber alle gleichwertig und gleichwürdig. Darum darf es in unserem Leben als Christen keinen Raum geben für Rassismus und Sexismus. Und jetzt eine Randbemerkung wieder geschlossen. Nochmal zurück zu dem das ist eine Frage, die Jesus stellt. Wenn er wieder zurückkommt, was wird er vorfinden in deinem und meinem Leben? Wird er noch den Glauben vorfinden? Den Glauben, nach dem er sich sehnt? Wo die Griechin uns heute Morgen zum Vorbild geworden ist. Wo hartnäckig, unerschütterlich an dem Jesus dran geblieben ist. Ich möchte jetzt in einen Austausch hineingehen. Für die, die möchten. Ihr dürft aber auch, wenn ihr sagt, ich möchte lieber persönlich darüber nachsinnen, dann macht das. Auch persönlich, das ist eine Typenfrage, ist überhaupt keine Wertung. Ihr dürft euch entscheiden, entweder so das Vierte ist eine gute Zahl, um einfach auf dem Stuhl sitzen bleiben, aber ihr könnt euch ja auf dem Stuhl wenden, das Vierte, das Dritte, noch austauschen über die Fragen, die jetzt eingeblendet sind, oder ihr dürft das natürlich auch eben alleine machen, dass ihr nochmal Zeit nehmt, für euch stillen, die Fragen durchgeht und euch überlegt, was hat das mit meinem Leben zu tun. Ich lade euch einfach ein, jetzt noch ein paar Minuten so die Zeit zu nutzen. Und wenn der Nachbar sagt, willst du mit mir reden, dann fühlt euch wirklich frei. Ihr müsst sagen, was für euch jetzt dran ist. Überlegen oder im Reden, im Austausch. ich möchte euch einfach die Zeit jetzt noch geben, einfach zum nochmal ein bisschen nachsinnen, was hat das jetzt bei dir ausgelöst, was, auf was tut der Heilige Geist vielleicht heute auch dich aufmerksam machen in deinem Leben. Ihr dürft verfügen, die Zeit nutzen. Wir werden das nachher auflösen mit einem Lied. Ich wünsche euch da viel gute Begegnungen miteinander und mit Jesus.
Wir kommen schon zum Schluss vom Gottesdienst. Heute hat jemand Geburtstag, Judith, sie ist nicht da. Dann könnt ihr beste Grüße ausrichten. Sabine darf dich langsam bitten. Unterdessen Infos, Bistro ist also nach dem Gottesdienst nicht offen, aber es hat Getränke da hinten, könnt euch gerne bedienen. Wasser mit und ohne Kohlensäure. Du kommst ein eigenes Mikrofon über.
Alle, die beten, so ein Treffen gemacht von allen Gemeinden, die da sind. Und es ist so ein Bild aufgekommen von jemandem, der gesagt hat, irgendwann betet in den Weihern oben und dann für die Stadt. Und dann sagt es mal aus den Wolken ins Herz kommen. Und die Liebe, die Gott für unsere Stadt hat, für unsere Umgebung hat, die ist so zum Ausdruck gekommen. Und es hat mich so gefreut, wie einfach es soll wirklich die Liebe zum Ausdruck kommen, das Miteinander unter der Gemeinde, aber auch für die Stadt. Und vom letzten Mal live on stage möchte ich vielleicht noch etwas ganz kurz erzählen. Ich darf eine Frau begleiten, die ich seit hier eigentlich immer wieder begleite und immer wieder mal treffe. Und da ist so eine Frucht, wo einfach auf, oder ein Sämling, auf fruchtbaren Boden geflogen ist. Sie ist 70, hat an diesem Life on Stage ihr Leben Jesus übergeben. Wir haben aber herausgefunden, dass seit Kindheit immer wieder Leute für sie beten. Als ich das erste Mal in ihrer Wohnung war, war alles voller Buddha. Sie war total esoterisch, 50 Jahre unterwegs. Sie hat alles gemacht, um mir zu sagen, Hilfe. Und ich habe einfach den Eindruck, ich muss ihr nicht sagen, was sie in ihrer Wohnung aufgestellt haben. Mein Job ist, ihr Jesus lieb zu machen. Irgendwann kommt sie und sagt, sie ist in den Gottesdienst gegangen, kommt sie nach einer Predigt heim und sagt, oh, der Buddha, der hat mich so blöd angekriegt, ich habe ihn im Fall gerade weggenommen. Und sie hat nach und nach die ganze Wohnung geräumt und gesäubert. Und irgendwann ist eine Esoterik-Freundin dorthin und gefunden, deine Wohnung ist so rein, was hast du gemacht? Und wer bereit ist, mit mir in unserer Stadt einfach Wohnungen frei zu beten, Herzen frei zu beten, Haufen Buddhas, die blöd grinsen und sonst noch irgendwelche Gestalten wegzubeten. Der soll sich doch bei mir melden, ob das jemand einzeln macht oder in Gruppen macht oder wir eine Gruppe machen, extra für das. Ich finde es einfach am schönsten, wenn die ganze Stadt überall her oder wo auch immer ihr seid, Leute beten für genau das City of Mercy, dass eben genau so Zeugs passieren kann. Danke vielmals. Ihr könnt auch bei mir melden, sei es jetzt nach dem Gottesdienst oder per Mail, WhatsApp, was auch immer.
Danke vielmals, Sabine. Wir haben ein Hilfsprojekt in Indien und da erzählt uns der Markus mit dem blauen Mikrofon.
Die Esther und der David sind Menschen mit Leidenschaft. Die brennen Kinder im Slum von Indien zu erreichen, in der Provinz Salem, in der Stadt, Großstadt Salem. Und sie haben im Slum für 850 Kinder eine Schule, eine Primarschule und ein Internat gegründet, wo sie den Glauben weitergeben. Und sie arbeiten mit Missionaren zusammen, wo auch die Missionare noch Straßenkinder, Waisenkinder bei sich aufnehmen, manchmal bis zu 20 Kinder daheim. Und David und Esther haben uns vor 2 Jahren hier im Gottesdienst besucht. Maria Hirschi, die heute leider verhindert ist, hat schon mehrfach ihr Projekt auch besucht und dort unterrichtet an den Schulen. Und der David hat sich an Maria und mich gewandt. Er war auch mit Missionaren in St. Gallen bei mir an der Schule, hat vor 4 Klassen mit Puppenspiel und allem Jesus bekannt gemacht und auch in Spiecher. Und er hat sich an uns gewandt und hat gesagt, wir haben gerade echt eine Not mit dieser Pandemie in unserem Bezirk. Da, wo unsere Slumschule ist, ist ein 3 Kilometer großes Sperrgebiet. Wir haben viele Familien, wo die sich nur ernähren können, indem die Väter morgens auf der Straße stehen und um Arbeit betteln. Die Taglöhner, wir können nichts verdienen gerade, weil Sperrbezirk ist. Die Familien mit vielen Kindern und auch die Missionarsfamilien, die hungern. Sie haben, und jetzt ist seine Idee, einfach ganz unkompliziert in den verschiedenen kleinen Läden, mit denen er bekannt ist, dass die Familien sich dorthin wenden können und dass wir sie unterstützen können, Nahrungsmittelpakete für einen Monat der Familie zur Verfügung zu stellen. Das sind so die wichtigsten indischen Nahrungsmittel drin, um zu überleben. Es ist nicht üppig, ja, aber es reicht, um zu überleben. Und das ist so ein Nahrungsmittelpaket für einen Monat sind 125 Franken umgerechnet, was so eine Familie bräuchte. Und ich möchte einfach, wir haben es schon im Newsletter veröffentlicht, wenn ihr, ich weiß, auch bei uns in der Gemeinde sind ein bisschen Spendenrückgang, aber und überall kommen Leute mit Anfragen und so. Ich wollte es euch einfach nochmal so ans Herz legen, weil wir auch den David und die Esther jetzt ein bisschen persönlich kennen, auch über die Maria Hirschi, ob ihr euch vorstellen könnt, sie einfach zu unterstützen in diesem Projekt. Also er hat gesagt, wenn alles Geld, was eingeht, geht direkt in die Sache, ganz unkompliziert. Sie haben über 2000 Familien, die sie eigentlich unterstützen könnten. Ja, wir haben die Möglichkeit, das Geld direkt hier in der Schweiz an den Werner Hassler zu überweisen und er macht dann eine Sammelüberweisung direkt an den David. Und wenn ihr der könnt ihr auch eine Spendenbescheinigung dafür bekommen, beziehungsweise per WhatsApp würde euch der David sogar euren Geldeingang bestätigen, also dass angekommen ist. Ich habe hier eine Liste, lege ich hinten auf den Tisch aus und so eine Geldtasche. Ihr könntet auch, wenn ihr möchtet, euch da was reintun und euch eintragen und dann wird euch am Jahresende eine Spendenbescheinigung zugesandt. Und für alle, die mitmachen, bekommen ein kleines Merci.
Danke vielmals. Ja, die Agenda seht ihr eingeblendet hinter uns. Taufseminar ist etwas, das ich euch wirklich empfehlen würde. Ich habe mich, glaube ich, 1989 taufen lassen. Für mich ist das ein ganz bleibendes Erlebnis gewesen. Insbesondere hat mich dort mal der Theo begleitet. Er ist unterdessen verstorben und er ist so ein unglaubliches Vorbild gewesen im Glauben für mich. Da zehre ich heute noch davon. Und da hat sich manifestiert in der Taufe dann. Er hat mich begleitet, er hat mich getauft mit dem Ueli zusammen dort mal. Und das ist so eine Erinnerung, wo ich so fest daran zehre, da kann ich jedem von euch wirklich nur ans Herz legen. Dann herzliche Grüße auch an alle, die uns begleitet haben im Livestream. Schön, sind ihr dabei gewesen. Euch bitte, bis am 12. Uhr den Saal zu verlassen, dass das Reinigungsteam hier weitermachen kann. Danke an allen, die mitgeholfen haben in der Technik, in der Musik, unten bei den Kids. Danke denen, die das Corona-Konzept hier helfen, mit uns allen umzusetzen. Danke vielmals, sind ihr alle da gewesen. Zum Schlusslied bitte ich euch aufzustehen.
Es ist kein Segenslied, sondern einfach möchte euch zusprechen, oder möchte dir zusprechen. Ja, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann darfst du das sagen, ich bin ein Kind von Gott. ist deine neue Identität.